lese aus Apostelgeschichte die Verse, Kapitel 2, Verse 1 bis 13. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzt vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Klärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie.
Ja, einen ganz wunderschönen Morgen hier zu Pfingsten. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin nicht der Steffen, bin heute zum ersten Mal hier. Mein Name ist Johannes. Ich komme aus einer Gemeinde in Berlin, in Friedrichshain, dem Projekt Kirche. Und bin heute hier zu Gast, mittendrin in Potsdam. Das Projekt Kirche und verschiedene andere Gemeinden in ganz Deutschland sind auch durch ein Netzwerk zusammen verbunden. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Und freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch sein zu können und die Predigt halten zu dürfen. Und ich muss sagen, ich finde, ihr habt einen sehr schönen Raum hier. Wir treffen uns in Berlin derzeit im dritten Stock eines Hostels. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht wegen Berlin oder so, haben die da so einen übergroßen, also ungefähr doppelt so groß wie ich, so einen Bär gebaut aus Papier. Und der steht dann immer so hinter einem, wenn man spricht. Und insofern bin ich ganz dankbar, heute den Rücken frei zu haben. Und ich bete jetzt noch zu Beginn vor der Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Danke für dein Wort, was wir gerade lesen konnten. Danke für jede, die hier ist. Und ich bitte dich, dass du uns da begegnest, wo wir gerade sind. Und danke, dass wir mit dir rechnen können. Amen. Ja, es ist Pfingsten heute und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Pfingsten, das ist so ein Feiertag, mit dem kann man nicht so leicht was anfangen oder mit dem kann ich manchmal nicht so leicht was anfangen, denn Ostern und Weihnachten, die sind irgendwie klar, ja, so Weihnachten, Jesus wird geboren, Ostern, Jesus stirbt, steht von den Toten wieder auf und selbst wenn man jetzt mit Jesus nicht so viel anfangen kann, dann hat man doch immer noch den Osterhasen und den Weihnachtsmann und Pfingsten, ja, weiß nicht. Ja, es ist immer schön, den Montag dann frei zu haben, morgen frei zu haben. Aber so den Heiligen Geist, von dem hier die Rede ist, den kann man irgendwie nicht so wirklich greifen, nicht so wirklich fassen. Und auch sonst gibt es jetzt keine Figur von Pfingsten, die man so gut in Schokolade gießen könnte und in Alufolie verpacken und verkaufen könnte. Und das ist überhaupt so, auch der Text, den wir gerade gehört haben, der ist irgendwie nicht so wirklich griffig manchmal. Und für die Predigt heute habe ich mal versucht, mich diesem Pfingstfest und diesem Text unter drei Fragen zu nähern. Und diese Fragen sind erstens, was denn so das Besondere an Pfingsten? Warum feiern wir dieses Fest auch bis heute noch? Dann zweitens, wie können wir das für uns heute erleben? Wie können wir Gottes Nähe, die ja hier auch beschrieben wird, im Text heute noch erleben? Und dann drittens, wie prägt uns das auch als Gemeinschaft, nicht nur als Einzelne? Also zunächst mal zum Besonderen an Pfingsten. Und wenn wir heute so vom Geist Gottes lesen, von so einer übernatürlichen Gotteserfahrung, von was wie einem lauten Rauschen, von einem Sturm oder was das wie Feuerflammen ist und dann auch noch von diesem Sprachenwunder lesen, dann kommt uns das wahrscheinlich erstmal so ein bisschen seltsam vor. Und ich bin mir sicher, das war für die Menschen damals auch was ganz Außergewöhnliches, was sie auch nur schwer in Worte fassen konnten irgendwie. Aber ich glaube auch, dass diese übernatürlichen, diese spektakulären Phänomene nicht das eigentlich Besondere an Pfingsten sind. Und dazu wollen wir uns mal kurz anschauen, wer denn dagegen wertig ist, um wen es in dieser Geschichte geht. Und ich glaube, die Menschen, die da sind, das waren eigentlich alles so gottesfürchtige Menschen, gottgläubige Menschen. Ja, die waren zum einen waren da die Nachfolger von Jesus, die in diesem Raum da versammelt waren, auf die dann der Heilige Geist kam. Und dann waren da aber auch noch Leute, die dazugelaufen kamen. Und auch von denen heißt es, dass sie fromme Juden waren. Fromme Juden, die anlässlich des jüdischen Pfingstfestes, das war ursprünglich so ein Erntefest oder Erntedankfest, die anlässlich dieses Festes, dieses Feiertages aus allen möglichen Regionen nach Jerusalem gekommen sind. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das eigentlich alles Menschen waren, die schon mal in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise eine Gotteserfahrung gemacht hatten. Die sich wahrscheinlich auch von ihrem Besuch in Jerusalem und diesem Pfingstfest irgendwie eine besondere Gotteserfahrung erhofft haben. Und um nachzuvollziehen, was jetzt an diesem Pfingsterlebnis so besonders für diese Menschen war, hilft es uns vielleicht ein bisschen, uns zu vergegenwärtigen, wie so eine Gotteserfahrung für die Menschen damals im Normalfall ausgesehen hat. Und für viele von denen bedeutet es erstmal, einen langen, beschwerlichen Weg nach Jerusalem auf sich zu nehmen. Weil Jerusalem und der Tempel dort, das war der Ort, an dem man Gott erfahren konnte. Das war der Ort, an dem sich Gott gezeigt hat. Die Leute haben auch damals schon daran geglaubt und damit gerechnet, dass Gott jemand ist, der eigentlich zu groß ist für so ein Gebäude, der die ganze Welt geschaffen hat. Aber trotzdem war das der Ort, auf den Gott sich festgelegt hat, den er sich selbst erwählt hat, an dem man ihm begegnen konnte. Das ist der Ort, an den sich Gott gebunden hat sozusagen. Und dieser spezielle Ort, diese spezielle Stadt, dieses spezielle Gebäude, das war für viele Menschen nicht so leicht zugänglich. So neben der langen Reise war der Tempel auch für Ausländer, für Nichtjuden nur ganz begrenzt zugänglich. Dazu brauchte man noch Priester, es gab komplizierte Opferrituale, Waschungen und so weiter. Und da musste man erstmal, das musste man erstmal verstehen, um überhaupt zu Gott durchzukommen. Auch die Überlieferungen, die Geschichte, die Texte waren vielen nicht in ihrer Muttersprache zugänglich. Das heißt, sie mussten entweder eine neue Sprache lernen oder mit Übersetzer arbeiten und, und. Und auch wenn wir uns jetzt mal in die Lage der Jünger Jesu versetzen, die waren eigentlich auch in keiner einfachen Situation. Ja, die hatten so 3 Jahre hinter sich, in denen sie mit Jesus unterwegs waren, haben da zum Teil spektakuläre, wunderbare Dinge mit Gott erlebt, Gotteserfahrungen gehabt, aber die waren immer irgendwie an Jesus gebunden. Und er war jetzt weg und sie waren wieder auf sich allein gestellt. Und auch für sie war es so, sie konnten sich nicht mehr direkt an Jesus wenden, wenn sie was nicht verstanden haben oder wenn sie Gott nahe sein wollten. Das, auch ihr Kontakt, ihr direkter Kontakt zu Gott war so ein bisschen unterbrochen eigentlich. Das heißt, es gab für all diese Menschen in der Geschichte viele Hindernisse auf dem Weg zu so einer spürbaren Gotteserfahrung. Ja, es war unglaublich mühsam, Gott nahe zu sein. Und das Besondere an Pfingsten, das Besondere an Pfingsten ist jetzt, dass Gott durch seinen Geist all diese Hindernisse aus dem Weg räumt und den Menschen ganz direkt und unmittelbar begegnet. Und als Petrus dann, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber ist dann später im Text, als er versucht, der Menschenmenge zu erklären, was hier eigentlich gerade vor sich geht, da beruft er sich auf so eine alte Prophetie, eine alte Verheißung von dem Propheten Joel, in der es heißt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und das Besondere an diesem Text oder an dieser Prophetie war jetzt auch nicht, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, dass er ihn geben wird. Das ist auch zur Zeit Joels immer mal wieder passiert, aber eben immer nur entweder auf eine spezielle Person oder auf ein spezielles Gebäude an einem speziellen Ort, wie zum Beispiel den Tempel. Sondern das Besondere an der Prophezeiung ist, dass der Geist Gottes auf alle Menschen ausgegossen wird, dass alle Menschen unmittelbar die Nähe Gottes spüren können. Dass sie Zugang zu Gott haben, egal wer sie sind oder wo sie gerade sind. Und wenn wir uns das dann mal anschauen, von den Anhängern von Jesus heißt, dass sie direkt mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, ja, dass es so in ihnen drin ist, dass es so näher geht's irgendwie nicht. Und auch alle umstehenden Menschen, die dann irgendwie dazugelaufen kamen, konnten plötzlich in ihrer Muttersprache ja, in der Sprache, mit der sie schon von klein auf vertraut sind, die sie intuitiv und ohne jede Anstrengung immer verstehen, konnten in der Sprache von Gott und von den großen Dingen, die er getan hat, hören. Es war neu und völlig unerwartet für sie. Und ich will später nochmal auf diese Sprachengeschichte zurückkommen, aber für den Moment will ich das einfach mal festhalten, dass das was ganz Besonderes für diese Menschen gewesen sein muss, dass Gott ihnen so nahe kommt und dass Gott alle Hindernisse, mit denen sie eigentlich gerechnet hatten, die normal waren, aus dem Weg räumt. Und ich denke, Pfingsten ist jetzt nicht nur ein schönes Erlebnis für die Menschen, die es damals miterlebt haben, sondern darin steckt auch eine Aussage Gottes oder vielmehr eine Zusage eigentlich an uns. Nämlich Gott macht hier so dieses Statement, dass er nicht länger an einem bestimmten Ort wie einem Tempel oder einer heiligen Stadt, dass er sich daran bindet, dass wir ihn nur dort erfahren können, sondern Gott bindet sich an uns Menschen. Er bindet sich an eine Gruppe von Menschen und sagt, so könnt ihr mich erfahren, auf diese Weise könnt ihr mich erfahren, direkt in euren Herzen. Ja, das ist der Ort, wo ich zu finden bin. Ich bin immer bei euch. Ich will euch nahe sein. Und das ist so eine Zusage, die bis heute für uns gilt, die für uns gilt. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich der Frage, wie wir denn Gottes Nähe heute noch erleben können, wie wir sie erfahren können, wo wird er für uns so richtig spürbar? Und ich will mal so ein paar Beispiele machen, wie viele Christen oder wie das häufig in der Kirche passiert, so ein paar Wege, die recht bekannt sind, wie Menschen versuchen, Gott zu begegnen oder einen Zugang zu ihm zu finden. Das machen wir zum Beispiel, indem wir die biblischen Geschichten von Gott lesen oder sie uns erzählen, sie uns immer wieder anhören. Ja, wie er in der Vergangenheit sein Volk aus der Sklaverei befreit hat, wie er sie durch die Wüste geführt hat und ihnen dann zu Hause geschenkt hat. Solche Geschichten oder ganz besonders natürlich die Geschichte von Jesus, wie er armselig in einem Stall geboren wurde, Wunder getan hat, Menschen geholfen hat, dann gestorben, auferstanden und zu Gott zurückgekehrt ist. Und wir versuchen uns so in diesen alten Geschichten wiederzufinden und daraus Kraft zu schöpfen für die Gegenwart, für unser Leben und Hoffnung für die Zukunft. Da machen wir das, denke ich, auch auf einer rationalen Ebene. Gerade wenn ihr eher so ein bisschen kopflastig seid wie ich, dann denken wir vielleicht immer wieder darüber nach, warum es denn Sinn macht, dass es einen Gott gibt und dass er uns nahe ist. Wir legen uns gute Argumente zurecht, warum diese Welt und unser Leben, wie es ist, eben mehr Sinn mit Gott macht als ohne. Oder wir denken auch unter Geschichts- oder Literatur- oder sogar naturwissenschaftlichen Fragestellungen über die biblischen Texte nach, versuchen uns so ihnen zu nähern, versuchen uns so verstandesmäßig Gott zu nähern. Oder manche unter uns sind vielleicht eher so emotional und intuitiv veranlagt und es ist gar nicht so wichtig, immer alles genau durchdacht zu haben, sondern was zählt, ist so ein spürbares Gefühl, so gefühlsmäßig intensive Zeiten mit Gott. Und das passiert dann vielleicht in Gebetszeiten, die wir alleine oder auch mit anderen zusammen haben oder im Lobpreis mit musikalischer Untermalung hier im Gottesdienst oder vielleicht im Ausdruckstanz oder ich weiß nicht, anderen Wegen, wie ihr so euren Emotionen Luft macht und versucht, so einen emotionalen Zugang zu Gott zu finden. Wir machen das auch auf einer gemeinschaftlichen Ebene, wir machen das zusammen. Ja? Wir kommen zum Beispiel hier im Gottesdienst zusammen oder vielleicht seid ihr auch Teil von so einer kleineren Gruppe oder einem Gebetstreff hier und wir sprechen vielleicht viel mit anderen Menschen über unsere Gedanken, unsere Gefühle Gott gegenüber. Wir beten gemeinsam für was oder wir beten sogar füreinander. Wir feiern gemeinsam das Abendmahl vielleicht oder christliche Feiertage wie Pfingsten heute und wir versuchen Gott so nicht nur im eigenen Leben, sondern auch im Leben voneinander zu begegnen. Und letztens will ich noch einen weiteren Aspekt rausgreifen. Ich glaube, wir machen das auch auf so einer moralischen Ebene. Ja, wir orientieren uns an Gottes Geboten, den 10 Geboten zum Beispiel, anderen Geboten, auch noch biblischen Vorgaben und versuchen so einen Zugang zu Gott zu finden, indem wir nach seinem Willen leben, indem wir so versuchen, die Idee zu leben, die er für unser Leben hat. Und das sind so ein paar ganz, ganz klassische Wege, die wir einschlagen können, um Gott zu begegnen. Und dann passiert es wahrscheinlich nicht immer, aber wahrscheinlich immer mal wieder ab und zu, dass dann so Worte aus diesen biblischen, aus diesen alten Geschichten von innen zu leuchten beginnen, wie das der Theologe Karl Barth mal formuliert hat. Dass sie eben nicht nur irgendwelche Geschichten sind, sondern dass sie zu meiner Geschichte werden. oder dass, wenn wir irgendeinen Blog oder ein Buch lesen, dass uns plötzlich ein theologischer Zusammenhang irgendwie aufgeht und unser Gottesbild verändert und so eine Angst, die wir vielleicht hatten oder so ein Denken, was uns bestimmt hat, plötzlich weg ist, dass wir davon befreit werden. Oder dass während wir gemeinsam Lieder singen, während der Lobpreiszeit irgendwas an die Oberfläche kommt, irgendein Schmerz, den wir schon jahrelang mit uns rumtragen vielleicht, und dass dann was in uns aufbricht und wir so eine ganz heilsame Erfahrung machen. Oder dass wir auch so nach und nach, vielleicht sind wir schon länger gemeinsam mit Menschen unterwegs, und dass wir so nach und nach eine völlig neue Sichtweise für die Menschen und für ein paar Menschen entwickeln, dass Gott uns eine neue Sichtweise auf sie schenkt und wir sie so lieben lernen, wie wir das nie für möglich gehalten hätten, als wir sie kennengelernt haben. Oder auch, dass uns die Schönheit, die Einzigartigkeit, die Großartigkeit unserer Beziehung zum Beispiel zu unseren Eltern oder zu unserem Partner aufgeht und bewusst wird, weil wir uns mit dem Gebot, unsere Eltern zu achten oder die Ehe zu heiligen, auseinandersetzen. Und das sind dann immer wieder so besondere Momente, in denen wir Gott spüren können. So Momente, in denen irgendwie mehr passiert jetzt als nur so ein normales emotionales Aufgewühltsein oder ein gedanklich inspiriert sein oder wie auch immer, sondern wo Gott durch seinen Geist mehr draus macht. Und ich möchte euch dazu ermutigen, da immer wieder dran zu bleiben, diese Geschichten zu lesen, immer wieder über Gott auch nachzudenken, euch emotional ihm gegenüber zu öffnen, euch in die Gemeinschaft von mittendrin hier zu investieren und euch mit Gott und seinen Geboten auseinanderzusetzen. Und vielleicht habt ihr ja Gott auch schon so auf die eine oder andere Art und Weise erlebt, vielleicht ganz ähnlich gespürt, wie ich gerade eben versucht habe, das so ein bisschen zu beschreiben, oder vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise. Aber vielleicht habt ihr Gott auch noch gar nicht erlebt oder schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr oder wünscht euch irgendwie, ihn mehr zu erleben. Und die Frage ist dann natürlich, was dann? Denn wenn ich jetzt mal ganz ehrlich mit mir selber auch bin, dann lesen wir doch manchmal diese alten Geschichten von Jesus und andere biblische Geschichten und denken, Mann, diese Geschichte, die ist so alt und komisch, da finde ich mich überhaupt nicht drin wieder. Ja, damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Und wie soll ich Gott jemals nahe sein, wenn ich mich erst mit dieser langweiligen Geschichte auseinandersetzen und identifizieren muss? Oder wir denken über Gott nach und kommen an einen Punkt, wo wir denken, das macht doch keinen Sinn. Ja, das kann ich irgendwie nicht erklären. Ich kenne auch niemanden, der mir das erklären kann. Und auch das Buch, was ich versucht habe, zu dem Thema zu lesen, hat schon in Kapitel 1 ein paar offensichtliche Denkfehler drin. Ja, wie kann ich jemals Gott nahe sein, wenn ich diesen Punkt, an dem ich vielleicht hänge, rational nicht nachvollziehen kann? Oder wir sind hier im Gottesdienst schon zusammengekommen, wir singen die Lieder mit und alle um uns rum haben die Augen geschlossen und sind in so einem beseelten Zustand gefühlt und wir spüren gar nichts. Ja, vielleicht schon lange nicht mehr, vielleicht für Wochen und Monate nicht, vielleicht für Jahre, vielleicht noch nie. Und auch nicht, wenn wir persönlich versuchen zu beten oder mit anderen zu beten, sondern im Gegenteil fühlen wir uns vielleicht manchmal genau in diesen Momenten besonders allein. Wie kann Gott uns nahe sein, wenn wir emotional so gar nichts davon spüren? Oder vielleicht sucht ihr schon seit langem nach einer Gemeinde, in der ihr euch so richtig wohlfühlt, wo ihr reinpasst, wo ihr Anschluss findet, wo es einfach klickt mit den Leuten, so ohne Aufwand, und merkt aber, ihr fühlt euch nirgendwo so richtig zugehörig. Heißt es dann vielleicht auch, dass wir nicht so wirklich zu Gott passen? Vielleicht sind wir ihm nicht nahe genug und sind deshalb irgendwie anders. Oder wir wissen vielleicht, dass die Art und Weise, wie wir unser Leben gerade gestalten, jetzt nicht unbedingt so astrein im christlichen Sinne ist. Aber wir können und wollen auch irgendwie nicht davon lassen. Und dann müssten wir ja bei Gott eigentlich außen vor sein. Dann müssten wir ihm ja fern sein, wegen unseres moralisch zweifelhaften Verhaltens. Was also machen wir, wenn die Dinge, von denen wir uns erhoffen, dass sie uns Gott eigentlich nahe bringen, zu Hindernissen für uns werden? Ja, was, wenn die gefühlte Distanz zu Gott irgendwie immer stärker wird, immer mehr zunimmt, je mehr wir uns eigentlich wünschen, ihm spürbar nahe zu sein und ihn zu erleben? Was können wir dann machen? Und ich denke, was wir dann tun können und dürfen, ist uns an der Zusage von Pfingsten festzuhalten, auf das Besondere an Pfingsten zu vertrauen. Nämlich, dass Gott derjenige ist, der für uns die Hindernisse auf dem Weg zu ihm überwindet. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns trotz dieser gefühlten Distanz zwischen ihm und uns nahe sein kann und will. ja, wir müssen nicht zuerst Theologie studieren, nicht erst ein emotionales Erlebnis haben, nicht zuerst alle Zweifel und Fragen beantwortet haben. Wir müssen auch nicht in fremden Sprachen sprechen, wie die Leute hier im Text, oder uns erst in der Gemeinschaft von anderen Christen wohlfühlen, um Gott nahe zu sein. Gott kann und Gott will so zu uns reden, uns so begegnen, dass wir es verstehen, mit unserer ganz eigenen Geschichte, Persönlichkeit und Sprache. Darauf dürfen wir vertrauen, und das feiern wir heute an Pfingsten. Und konkret äußert sich dieses Vertrauen ganz schlicht im Warten und im Beten. So wie das die Nachfolger von Jesus vor Pfingsten auch getan haben. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so prickelnd, so Vertrauen, Warten, Beten. Aber ich glaube, genau dieses Vertrauen kann uns unglaublich befreien und uns unglaublich helfen. Uns nämlich helfen, uns zu entspannen. Denn intuitiv haben wir, glaube ich, das große Bedürfnis, Gottes Nähe oder Gottes Erfahrungen an irgendwas festzumachen, das so greifbar zu machen, zu kategorisieren, einzusortieren. Aber den Geist Gottes können wir eben nicht so wirklich greifen und bestimmen. Ja, es, wie hier schon im Text geschrieben wird, ist etwas wie Feuerflammen, etwas ein Rauschen wie von einem großen Sturm. Lukas kämpft hier, der diesen Bericht über Pfingsten schreibt, kämpft hier damit, irgendwie Worte zu finden, um das überhaupt aufzuschreiben. Und ich denke, wenn wir lernen zu vertrauen, dann hören wir auch auf zu versuchen, so ein spürbares Erlebnis mit Gott oder dem Geist Gottes irgendwie zu erzwingen. Und dann können wir auch loslassen, zum Beispiel von Gedanken im Sinne von, wie, was mache ich eigentlich falsch, dass ich Gott nicht spüre? Ja, wenn ich mehr in der Bibel lesen würde, wenn ich mehr glauben würde, wenn ich intelligenter wäre, wenn ich mehr dies oder das, dann würde ich Gott vielleicht mehr erleben. Aber nein, den Stress und dieses Zwanghafte, das können wir uns ersparen. Und wo dieses Vertrauen für mich so ganz sichtbar und konkret zum Ausdruck kommt, ist zum Beispiel in den Texten von den Lobpreisliedern, die wir so singen. Der britische Autor Adrian Pless hat mal gesagt, dass es ein paar Anbetungslieder gibt. Ich habe jetzt im Programmheft heute Morgen noch keine davon gefunden, aber dass es so ein paar Anbetungslieder gibt, die so klingen, als ob der Heilige Geist ein beleidigtes Kind wäre, das irgendwie draußen im Treppenhaus sitzt und wir jetzt verzweifelt versuchen müssten, ihn davon zu überzeugen, irgendwie zu uns wieder rein ins Wohnzimmer zu kommen und doch Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber im Gegensatz dazu beginnt eins meiner liebsten alten Kirchenlieder mit den Worten: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Und da kommt dieses Vertrauen zum Ausdruck, dass Gott uns schon nahe ist und dass alles andere daraus erwächst. Gott ist gegenwärtig, das ist so das Besondere an Pfingsten, und darauf dürfen wir vertrauen, auch wenn wir das nicht so sehr spüren, wie wir uns das erhoffen und wie andere uns das vielleicht erzählen. Und noch in einem weiteren Punkt macht entweder die Erfahrung der Nähe Gottes oder das Vertrauen auf die Nähe Gottes einen ganz entscheidenden Unterschied. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, nämlich dazu, wie uns das nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinschaft prägt. Und dazu möchte ich jetzt nochmal kurz auf dieses Phänomen eingehen, dass plötzlich Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern alle in ihrer Sprache verstehen können, wovon Petrus und die anderen Anhänger von Jesus hier sprechen. Und die Bedeutung dieses Phänomens wird, denke ich, ein bisschen deutlicher, wenn wir es zusammen mit einer wesentlich älteren Geschichte aus der Bibel lesen. Das ist die Geschichte vom sogenannten Turmbau zu Babel in 1. Mose 11. Und in der Geschichte geht es darum, dass die Menschen sich unabhängig von Gott machen wollen, selbst Gott sein wollen. Und das demonstrieren sie damit, dass sie einen sehr hohen Turm bauen. Und Gottes Reaktion auf diesen Akt des Hochmuts und der Abwendung von ihm ist dann, dass er die Sprachen der Menschen verändert, die vorher alle die gleiche Sprache gesprochen haben, sodass sie sich untereinander nicht mehr verständigen können, und das Turmbauprojekt scheitert dann. Und die Kernaussage dieser Geschichte ist: Wenn Gott außen vor gelassen wird, dann verstehen sich Menschen auch untereinander nicht mehr. Dann ist die Kommunikation gestört und es bilden sich immer tiefere Gräben, Grenzen und Mauern, die uns voneinander trennen. Und an Pfingsten kommt Gott den Menschen durch seinen Geist wieder nahe, und das bewirkt, dass sie sich auch untereinander wieder verstehen, dass zwischenmenschliche Grenzen und Mauern und Gräben überwunden werden. Und das ist die Geburtsstunde der Kirche. Ja, so eine Gemeinschaft, die geprägt ist von der Liebe Gottes, die durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, wie Paulus das mal formuliert. Das heißt, die Kirche ist eigentlich so eine Gemeinschaft, die auf der einen Seite so weit und offen ist, dass Menschen mit anderen Sprachen, anderer Prägung, anderen Meinungen, ganz anderen Lebensstilen zusammenkommen können. Aber gleichzeitig ist sie auch so herzlich und so eng im positiven Sinne, dass zum Beispiel andere Meinungen jetzt nicht nur ertragen oder toleriert werden, sondern dass man sich gegenseitig herausfordern kann, dass man dazu eine Vertrauensbasis hat, dass zu so einer liebevollen Konfrontation kommt, durch die am Ende alle irgendwie weiterkommen. So eine Gemeinschaft, durch die wir lernen, uns wirklich zu verstehen, andere Standpunkte, andere Menschen wirklich zu verstehen. Aber wie ihr das von Steffen auch schon in der vergangenen Predigtserie immer wieder gehört habt, wird diese Gemeinschaft uns hier im Text jetzt nicht als so ein Ideal vorgesetzt, auf das wir jetzt hinzuarbeiten hätten, sondern sie wird eigentlich durch den Glauben, durch den Geist Gottes vorausgesetzt. Ja, an Pfingsten sind die Menschen nicht mit der Absicht zusammengekommen, so wir gründen jetzt eine tolle neue Form von Gemeinschaft, nämlich eine Kirche, und dann können wir da Gott erfahren und spüren. Sondern es war umgekehrt, sie haben Gott erlebt und gespürt und erfahren, und daraus ist dann eine neue Form von Gemeinschaft erwachsen und entstanden, nämlich die Kirche. Und vielleicht geht es euch auch hier so, dass ihr da schon ganz andere Erlebnisse mit der Kirche oder mit der Gemeinschaft gemacht habt. Oder vielleicht kennt ihr euch auch ein bisschen in Kirchengeschichte aus und wisst, dass da schon sehr viele Spaltungen und Gräben und alles Mögliche gibt. Und ich muss sagen, auch ich habe schon so einige Momente erlebt, wo ich dachte, Mensch, hier wäre doch mal eine Möglichkeit für so eine besondere Form von Gemeinschaft, wenn wir es schaffen würden, so zusammenzuhalten, wenn diese Typen nebeneinander wirklich sitzen können, miteinander reden würden. Das wäre doch mal was Besonderes. Und manchmal passiert das und manchmal werde ich da auch enttäuscht. Und wir schaffen es eben auch da oft nicht, wir erleben es eben auch da oft nicht. Aber auch hier dürfen wir darauf vertrauen, dass wir durch die Gegenwart Gottes, durch seine Nähe eine ganz einzigartige Form von Gemeinschaft schon haben. Dass wir eine Kirche sind. Und ich will jetzt zum Schluss nochmal betonen, wie wichtig und grundlegend dieses Vertrauen ist, beziehungsweise letzte Woche ist mir das nochmal ganz neu aufgegangen oder bewusst geworden. Ich habe gerade von Pfingsten als der Geburtsstunde der Kirche gesprochen und heute in genau 30 Tagen ist der Geburtstermin für meine erste Tochter. Und da ich bisher Babys immer nur so lange gehalten habe, bis sie entweder angefangen haben zu schreien oder zu stinken, habe ich vergangene Woche so einen Kurs belegt, so einen sogenannten Babyführerschein. Das war sehr interessant, da habe ich dann gelernt, wie man so ein Baby wickelt und badet und hochhebt und so weiter. Und die Hebamme, die diesen Kurs geleitet hat, hat angefangen mit so einer Frage, was denn Babys alles schon können, wenn sie auf die Welt kommen. Und wir haben dann so versucht aufzuzählen, es ist ja nicht so viel, wenn ihr mich fragt, schreien, schlafen, essen, in die Windeln machen und so. Und diese Hebamme hat einen sehr großen Wert darauf gelegt, dass diese Kinder eins können, nämlich lernen. Und ich habe mir dann mal so Gedanken drüber gemacht, was ist eigentlich so das Erste, was diese Kleinen lernen? Und eins der ersten Dinge, und wie mir immer wieder versichert wurde, auch eins der wichtigsten Dinge, die diese Kinder lernen, ist zu vertrauen. Ja, dieses kleine Kind kann, bevor es überhaupt geboren wurde, es weiß noch nicht mal, dass es eine Welt außerhalb des Mutterleibes gibt und kann schon meine Stimme erkennen und wird sein Köpfchen nach mir drehen, wenn es dann da ist und sie wieder hört. Und fängt darüber schon an, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, und das wird dann alles noch viel intensiver über Hautkontakt und Geruch und so weiter. Aber da entsteht schon so ein Vertrauensverhältnis. Das Kind lernt zu vertrauen, bevor es überhaupt weiß, was seine eigenen Arme sind und sie kontrollieren kann. Und das hat mich irgendwie fasziniert und auch irgendwie bewegt, wie grundlegend dieses Vertrauensverhältnis, dieses Vertrauen, was die Kinder schon lernen, ist. Und ich denke manchmal, das ist genauso wichtig für uns wie für so ein kleines Baby, dass wir erstmal lernen, Gott zu vertrauen, dass er da ist, dass er uns nahe ist. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir sehen uns nach diesen großen emotionalen Momenten mit Gott, oder wir wollen irgendwie so einen Beweis für seine Nähe, sowas Handfestes, oder wir versuchen auch uns krampfhaft irgendwie zu beweisen, dass wir jetzt als Gemeinschaft so viel besser sind als alle anderen. Und nur dann, wenn wir das irgendwie nicht hinkriegen und das nicht passiert oder es nicht offensichtlich ist, dann, ja gut, dann müssen wir eben vertrauen, dass er halt trotzdem da ist. Und das ist irgendwie so ein zweitbester Weg, aber das ist nicht so. Und dieses Vertrauen in die Gegenwart Gottes ist im Gegenteil die Grundlage von allem anderen. Da wächst alles andere raus. Und so wie eben neugeborene Kinder so eine Vertrauens- und Bezugsperson haben, notwendig brauchen, um alles andere irgendwie zu lernen, so brauchen wir das Vertrauen in die Gegenwart Gottes, um Nächstenliebe, Vergebung, Gemeinschaft, so vieles anderes langsam nach und nach zu lernen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir Pfingsten und den Heiligen Geist nicht so leicht greifen können, dass es keine schön verpackten Schokoladenfiguren gibt, dass wir nicht so einfach in eine Box stecken können und kontrollieren können. Das nervt vielleicht irgendwie manchmal, aber nur so können wir lernen zu vertrauen. Und ich denke, in diesem Lernprozess werden wir auch Gottes Nähe immer wieder spüren. Manchmal vielleicht nur flüchtig, manchmal vielleicht nicht so klar und eindeutig, wie wir uns das wünschen würden. Manchmal sind wir vielleicht unsicher, ob das jetzt wirklich Gott war. Aber ich glaube, manchmal auch ganz klar und überwältigend. Und wir dürfen immer darauf vertrauen, immer, dass Gott uns nahe ist, uns nahe sein will und uns eine neue Form von Gemeinschaft schenkt. Und dafür steht Pfingsten. Amen.